Willkommen zurück zu Words of the Future, Folge 42 mit mir und Florian. Hi.
Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich immer wieder dabei zu sein.
Wir haben diese Woche sehr zeitnah aufgenommen. Ist heute Freitag. Die Folge kommt heute Abend raus. Das heißt, wir können über sehr aktuelle Dinge reden.
Brandaktuell hier alles.
Ja.
Wie zum Beispiel
Und zum
Bart.
Beispiel Bart, ja. Bart hat ein Update bekommen. Das heißt, Gemini Pro ist jetzt in Europa verfügbar. Und außerhalb von Europa kann Bart jetzt auch Bilder generieren. Leider nicht bei uns. Und ich habe ja schon häufiger über das Leaderboard für Language Models gesprochen, wo man die vergleichen kann. Die kriegen dann Elo-Rankings, wo Leute so Blindtests machen. Und Bart war da überraschend direkt hinter GPT-4 aufgestiegen. Und es war nicht so ganz klar, warum Gemini Pro auf einmal so weit oben war. Aber es kam raus, dass bei dem Leaderboard einfach die Fähigkeit verwendet wurde, das Internet zu durchsuchen. Und GPT-4 hat bei den Tests nicht das Internet genutzt. Und das hat Bart wohl einen kleinen Vorteil gegeben.
Aber das würde man noch erwarten. Also das letzte Mal, als ich irgendwie mit diesen Vergleichen GPT-4 und Bard was zu tun hatte, war es doch auch immer so, dass man davon ausgeht, dass Gemini Pro oder ist es Ultra besser in leicht, also in den meisten Benchmarks leicht besser ist als GPT-4.
Ja, aber wir reden hier von Gemini Pro.
Ach, dem mittleren Modell. Es gab Ultra
Ja.
Pro und dieses Mini oder Light
Nano.
oder Nano. Ach, und es wird nur Pro in Bard verwendet, nicht Ultra.
Genau, Ultra kommt dann in ein paar Wochen für Bard Advanced, wo du für zahlen musst.
Ach, jetzt verstehe ich, das ist sogar kostenlos gerade verfügbar bei Gemini Pro.
Ja.
Ah, okay, und wir sind da von der Performance her jetzt auf jeden Fall über GPT 3.5. Also für die Free-User ist es offensichtlich besser, Bard zu benutzen als ChatGPT, aber noch leicht
Ja,
hinter.
also im Leaderboard ist die Bard API, also die Gemini Pro API, gleich auf mit ChatGPT 3.5. Aber es gibt eine zweite Variante auf dem Leaderboard von Bard Gemini Pro mit Internet Access, also mit der Fähigkeit zu googeln. Und die ist sehr nah dran an GPT-4. Aber der Vergleich ist unfair, weil GPT-4 bei den Leaderboard-Vergleichen nicht
Ja.
Bard, nicht Bing benutzen kann.
Aber schon allein dieses Feature macht es ja wert, Bard zu benutzen, weil GPT 3.5 ja nativ nicht im Internet suchen kann und so wie ich dich verstanden habe, Bard mit dem neuen Gemini Pro jetzt natives Internet durchsuchen kann.
Ja, also
Das ist also
generell
richtig
hat
cool.
Bard die Website richtig viele nützliche Funktionen, selbst ohne das Bilder generieren, was ja jetzt leider noch nicht verfügbar ist in Europa.
Ja, nee, cool. Werde ich mal auf jeden Fall ausprobieren die kommenden Tage.
Ja, und dann haben wir ein paar neue Open Source Modelle, die auch recht nah rankommen an GPT-4. Wir haben einmal Code Llama, 70 Milliarden Parameter von Meta, das in Coding-Fähigkeiten gleich auf ist mit GPT-4.
Aber auch nur da. Also es hört sich so an, als ob das so ein spezialisiertes Modell wäre.
Ja, ist für Coding. In anderen Bereichen ist es auch ziemlich gut, aber auf Coding-Aufgaben ist es halt genau auf GPT-4-Level. Bei allen anderen Sachen ist es vielleicht ein Ticken schlechter. Und dann haben wir Lava 1.6. Das ist gleich gut wie GPT-4, wenn es um so Vision-Aufgaben geht. Also wenn du Texterkennung in Bildern haben willst oder irgendwie Bildverständnis, dann ist das Modell genauso gut wie GPT-4 und sogar recht klein. Und dann haben wir ein neues Open Source Modell, das sollte gar nicht Open Source sein, es ist von Mistral, aber das war zuerst nicht klar, weil es ein Leak war. Es war nicht ganz klar, woher das Modell kommt. Und einige Leute haben dann rausgefunden, dass es sehr ähnliche Antworten gibt wie Mistral Medium. Das ist ja das beste Modell von Mistral, was als einziges nicht Open Source ist. Und vor ein, zwei Tagen hat sich dann der CEO von Mistral geäußert und gesagt, ja, das ist ein geleaktes Modell, eine frühere Version von Mistral Medium. Und dabei kam auch raus, erstens die Größe, es sind 70 Milliarden Parameter. Und es kam raus, dass diese erste Version von Mistral Medium, ich weiß nicht, ob das für die aktuelle, die noch nicht öffentlich ist, auch gilt, aber die erste Version, die geleakt wurde, basiert auf Llama 2. Das heißt, Mistral hat sich Llama 2 genommen, das mit deren Daten nochmal nachtrainiert und das dann als erste Version von Mistral Medium an mögliche Kunden rausgegeben.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob sie jetzt ihr zweites Mistral-Medium, das neuere, komplett selbst von Grund auf trainiert haben oder ob das auch nur ein späterer Checkpoint von dem geleakten Model ist.
Auch wild, muss man sagen. Dass ein ganzes Modell geleakt wurde. Das ist, glaube ich, das erste Mal, oder? Dass irgendwie so ein gesamtes Modell einfach weggeleakt wird.
Nee, wenn du dich erinnerst, damals bei Llama 1, als Meta ihr allererstes Language Model rausgebracht haben, also nicht ihr erstes, aber das erste Llama-Modell, war das nur für Research Only. Und da hat das jemand per Torrent auch geleakt.
Ja, aber ich meine, Llama ist doch sowieso immer Open Source, oder?
Ja, die erste Version war halt nicht ganz Open Source, sondern erstmal nur für Forscher, Researcher zum Testen. Und das wurde dann von irgendeinem Forscher einfach als Torrent geleakt.
Okay, I see.
Ja, was haben wir noch für neue Modelle? Ja, erstmal nichts, aber wir haben ein paar neue Funktionen oder Ankündigungen von OpenAI. Das ist einmal die neue Funktion, dass man diese GPTs aus dem Store jetzt in jedem beliebigen Chat mit einem Ad managen kann und dann sich mit denen unterhalten kann. Hast du das getestet?
Nee, ich habe sogar mein Abonnement bei OpenAI sogar gekündigt und es nicht mehr so großartig benutzt in sozusagen Vorbereitung auf die BART-Changes.
Kommt hoffentlich bald BART Advanced, damit wir es testen können.
Mit GPTs.
Ja, mal schauen, vielleicht. Ja, ich habe es ein bisschen getestet. Ich weiß nicht, ob es so nützlich ist und ich weiß auch nicht, wofür man genau es braucht. Du kannst innerhalb der Unterhaltung dann praktisch verschiedenen GPTs schreiben und die antworten dann, als wäre der ganze Chat mit ihnen gewesen.
Ja.
Das heißt, du kannst da nicht so coole Sachen machen, wie dass die sich miteinander unterhalten oder sich gegenseitig aufrufen können. Das funktioniert, es ist ganz nett, aber...
Ja, ich war sowieso nicht so ganz... Ich weiß nicht, die paar Male, die ich mit GPTs rumgespielt habe, als sie neu waren, fand ich sowieso nicht so überzeugend, dass die irgendwie großartig Neuerungen...
Ja, ich verwende eins, was online nach Research-Papern suchen kann. Gibt einem dann eine Liste an relevanten Papern mit Links zu den PDFs und so weiter. Das ist ganz nützlich. Aber ansonsten sind die sehr limitiert. Das wird sich wahrscheinlich auch bald ändern. Denn wir haben ja eben festgestellt, es gibt Open-Source-Modelle, die an GPT-4 rankommen. Und vor allen Dingen sind die alle günstiger.
Ja.
Und da muss OpenAI jetzt langsam mal was Besseres anbieten.
GPT-5. Wahrscheinlich.
Ja, ich meine, sie haben ja einige Preisänderungen gemacht diese Woche. Es kam eine Preisreduktion für ChatGPT 3.5.
Also in gerade der API, Input. Ne?
Ja, also der Input ist nur halb so teuer. Output-Token sind auch um 25% günstiger geworden. Und es kamen neue Embedding-Modelle. Vielleicht als kleine Erklärung, die Embedding-Modelle braucht man für RAG, also Retrieval Augmented Generation. Das heißt, wenn du dein Language Model mit Wissen füttern möchtest, zum Beispiel Wikipedia-Artikeln, dann musst du die Texte aus den Artikeln erstmal in Embedding-Vektoren umwandeln. Dafür nimmt man Embedding-Models und danach kannst du, wenn irgendein Nutzer Nachrichten schreibt, die auch in Embedding-Vektoren umwandeln und dann nach ähnlichen Vektoren suchen, um Texte zu finden, die relevant für die Antwort sind und die dem Language Model geben, damit es die für die Antwort nutzen kann.
Ja.
Und diese Embedding-Modelle sollten logischerweise sehr, sehr günstig sein, weil da viele Daten durch müssen und sie sollten möglichst schnell sein. Und du willst flexibel sein bei der Größe der Vektoren, weil du die auch irgendwo speichern musst.
Ja.
Und OpenAIs neue Embedding-Modelle sind extrem günstig. Also wir reden hier von ein paar Cent für hunderte Textdateien.
Mhm.
Dann sind die sehr schnell und, das ist ganz cool, du kannst die Embedding-Vektoren in festen Größen bekommen. Es gibt zwei verschiedene Modelle, eins, was schneller und kleinere Vektoren produziert und eins mit besserer Performance, das bessere Vektoren macht, aber du kannst bei den Vektoren auch einfach das Ende weglassen und kriegst vergleichbare Performance. Das heißt, du kannst die praktisch dynamisch die Größe ändern, wenn du sagst, Ich habe jetzt nur noch so und so viel Speicherplatz, deswegen nutze ich kleinere Vektoren für die Embeddings. Kannst du einfach unten was abschneiden.
Und da bleibt der Inhalt erhalten. Das ist einfach sehr interessant.
Genau, also bei dem Training des Modells lernt das Modell praktisch, dass es die wichtigsten Informationen über den Text in die ersten Werte des Vektors packen soll. Und je weiter nach unten du im Vektor gehst, desto irrelevanter werden die Dimensionen. Mhm. Das ist ein bisschen schade, dadurch, dass OpenAI alles so im Geheimen macht. Die Forschung, worauf das basiert, also Embedding-Vektoren so zu trainieren, ist von irgendeiner Universität. Und OpenAI hat im ersten Blogpost das nicht erwähnt, dass sie deren Verfahren verwendet haben. Und erst nachdem sich die Autoren beschwert haben, hat OpenAI die dann im Blogpost erwähnt.
Also da weiß ich ja nicht, der gute Sam Altman.
Ja, das ist halt, OpenAI nutzt diese ganzen Entwicklungen der Open-Source-Community, aber publisht selbst nichts, ist schon ein bisschen kacke.
Konkurrenz dann langsam hoffen mit Bart.
Und, ja.
Und Meta ist ja das immer der große Open-Source-Player, den man in dem Kontext hört.
Genau, wir warten auf Llama 3. Das kommt hoffentlich bald. Po. Eine Sache zu OpenAI noch. Ich bin mir recht sicher, dass die vor kurzem angefangen haben, ihr nächstes großes Modell zu trainieren.
GPT-5?
Ja, also wenn das Modell, was jetzt bald rauskommt, 4.5 ist, dann werden sie wahrscheinlich das, was wir gerade jetzt trainieren, 5 nennen. Vielleicht nennen sie auch das, was bald rauskommt, 5 und das, was sie jetzt trainieren, 6. Keine Ahnung. Der Punkt ist, ich habe ein paar Tweets gesehen, unter anderem von Greg Brockman, der davon sprach, dass sie Scaling Beyond Precedent machen wollen, also ein Modell in einer Größe, die es bisher noch nicht gab. Und ein anderer OpenAI-Angestellter hat darunter geschrieben, kein Adrenalin-Rush like launching a massive GPU-Training. Okay. Da wurde ein bisschen geteased, dass sie Training gestartet haben.
Yeah.
Aber das ist, so, das wird jetzt noch länger dauern. Das Training dauert ein paar Monate. Dann muss das über Monate getestet werden, Security-Sachen und so weiter.
Apropos Security, da in dem Kontext hat ja OpenAI jetzt auch immer wieder irgendwie so kleine Blogposts verfasst, wo die dann gesagt haben, ja, wir haben festgestellt, irgendwie mit den GPTs kann man so ein bisschen Schabernack treiben und wir arbeiten jetzt aber daran, kontinuierlich die sicherer zu machen und so. Das war irgendwie, du hast immer so retweetet von Biological Weapons oder Hazards oder irgendwie so, die man damit irgendwie in gewisser Weise herstellen oder verbessern könnte oder keine Ahnung. Aber das finde ich immer interessant, wenn man dann so das sieht, diese Sachen im Kontext, ja, irgendwie da sind dann, fangen die an, das neue Modell zu trainieren und gleichzeitig ist dann aber immer wieder die Frage, wie sicher ist das Ganze? Was ist das Alignment, was sozusagen die Alignment-Frage, die da immer im Raum steht dabei?
Ja, in dem Post ging es erstmal um GPT-4, ob GPT-4 irgendwie Experten oder Studenten dabei helfen kann, biologische Waffen herzustellen. Ich habe mir das durchgelesen und so die Zusammenfassung ist, es ist hilfreich, aber es ermöglicht jetzt nicht irgendwie Studenten Dinge, die vorher nicht möglich waren. Also komplett neuartige biologische Waffen kann GPT-4 nicht bei helfen. Und so bekannte Viren zu entwickeln, ja, Experten und Biologiestudenten können das mit ChatGPT oder mit GPT-4 ein bisschen schneller und ein bisschen zuverlässiger und so weiter. Aber wenn du jetzt einen Experten hast, dann kriegt er das auch ohne GPT-4 hin. Und wenn du jemanden hast, der keinen Zugang zu der Hardware, zu den Materialien hat, dann schafft er es auch mit GPT-4. Das kannst du ohne GPT-4 auch einfach Google benutzen und an dieselben Informationen kommen. Ist halt nur ein bisschen unzuverlässiger und dauert länger.
Das ist nämlich genau die Frage, die ich mich da auch mal gestellt habe. So, der in GPT ist ja jetzt nicht irgendwie, sind ja keine Geheimdokumente, so gehe ich zumindest nicht von aus, irgendwie im Training mit eingeflossen. So dass einfach basically alles ja irgendwie im Internet verfügbar sein müsste, was da an Wissen rauskommt. Nur die Frage ist, wie einfach kommt man da dran?
Genau, GPT-4 macht es praktisch ein bisschen zugänglicher, indem es irgendwelches biologische Wissen, was in Fachliteratur und Papern versteckt ist, dem Nutzer dann vernünftig, verständlich darlegt und erklärt.
Nach der Argumentation kann man auch sagen, ja, irgendwie die Suchmaschine Google macht den Zugang zu biologischen Waffen irgendwie einfacher. Also ist halt, wie gesagt, einfach irgendwie nur so eine Frage von, was kann man an Informationen wie erhalten?
Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass, also GPT-4, die Modelle, die wir aktuell haben, sind da, glaube ich, nicht so dramatisch. Es wäre interessanter gewesen, wenn OpenAI jetzt ihr zukünftiges Modell getestet hätte, wie weit das ist. Aber das kommt wahrscheinlich dann erst raus, wenn sie das Modell laufen.
Weiß man denn bislang zu dem Modell, von dem wir jetzt nicht geredet haben, was gerade nicht im Training ist? Also du sagtest, es kommt irgendwie, es ist zu erwarten, dass im nächsten ein Modell rauskommt und gleichzeitig trainieren die aber dann schon das übernächste. Wir reden aber jetzt nicht von irgendwie wieder so einer Turbo-Version, ne? Dass dann irgendwie nur das GPT-4-Modell auf irgendeine Art und Weise effizienter gemacht wurde. Ist das wirklich schon das neue, ein Grund auf ein neues Modell, von dem wir da sprechen?
Also OpenAI muss jetzt ein neues Modell rausbringen, sonst sind sie nicht mehr relevant. Mhm. Also wenn sie jetzt kein Modell rausbringen, was deutlich besser ist als GPT-4, verlieren sie ja ihre Position als Marktführer deutlich. Mhm. Also du kannst jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich Modelle auf GPT-4-Level auf deinen lokalen, nicht auf deinem Rechner laufen lassen, aber zumindest bei deinem lokalen Cloud-Provider. Kannst andere Open-Source-Modelle nutzen. Gemini Ultra kommt raus. Das ist in einigen Bereichen besser. Andere Firmen ziehen nach. Meta mit Llama 3. So, OpenAI braucht jetzt einen Release.
Mhm. Aber es bewegt sich alles noch im Bereich der Spekulation. Und wie kommst du drauf, dass das in den nächsten Wochen released werden würde?
Es gibt schon länger Leaks über interne Modelle und Gerüchte über Fähigkeiten. Also es ist klar, dass OpenAI interne Modelle hat, die besser sind als GPT-4. Die Frage ist, ob und in welcher Form sie die releasen und wann. Mhm.
Ja, okay. Bin ich mal gespannt auf die nächsten Wochen.
Ist die Frage, ob GPT-4 dann kostenlos wird und 3.5 ersetzt.
Das wäre natürlich interessant, ja. Im Kontext mit, ich meine, das wird dann so also ein bisschen darauf hinauslaufen, wie die Konkurrenz abschneidet. Also ich meine, die können es vielleicht, wenn man dann sich vorstellt, irgendwie Bard Advanced kostet dann halt 20 US-Dollar, was noch nicht hoffen wollen, sondern das günstige ist, was irgendwie auf GPT-4-Niveau abschneidet, dann könnten, ich meine, dann könnten sie sich ja erlauben, das als GPT-Plus irgendwie dazu stehen zu lassen bei dem Preissegment und dann das neue Modell für noch mehr Geld als Subscription rauszubringen, weil es halt einfach besser ist als die anderen Sachen, für die man so viel Geld bezahlen muss. Das wäre natürlich eine Option, die schade ist.
Ja, auf der anderen Seite, Bard, was ja auch kostenlos ist, bietet einige Funktionen an, die bei ChatGPT hinter der Paywall sind. Zum Beispiel Online-Suche, Sprachein- und Ausgabe, Bildeingabe und ja, bald Bildgeneration. Das sind ja alles Sachen, bei denen du bei OpenAI für zahlen musst, die bei Bard kostenlos sind.
Ja, das stimmt schon. Und es ist natürlich auch nicht möglich, diese Sachen einfach irgendwie auf GPT-3 rüberzuholen. Ne? Das sind ja irgendwie Sachen, die nativ in dem Modell GPT-4 integriert sind.
Manche schon. Also so Bilderkennung zum Beispiel. Ja, so Google-Suche kannst du wahrscheinlich auch mit 3.5 machen. Vielleicht ist das sogar, vielleicht habe ich Unsinn erzählt. Ich habe halt das Abo, ich weiß nicht, ob 3.5 auch Online-Suche kann.
Nee, soweit ich weiß nicht.
Oder so Dokumente hochladen geht bei Bard ja auch.
Mhm.
Ja, gut. Also, da muss OpenAI schon ein bisschen mehr anbieten.
Ist aber immer schön, dass die Konkurrenz, habe ich ja letzte Woche auch gesagt, schön, dass die Konkurrenz jetzt ein bisschen Druck
macht. Marktanteil bei kostenlosen Modellen verlieren.
Weil damit die mehr Trainings, damit die mehr Leistung fürs Training haben.
Ja, vor allen Dingen verschwendest du ja total viel Geld. Also wenn du die Modelle kostenlos anbietest, verbrennst du ja wirklich nur Geld. Ist ja nicht mal mehr Werbung bei OpenAI auf der Seite.
Ich weiß halt nicht, es steht ja auch irgendwie, war das nicht irgendwie so, dass eine Standardeinstellung ist, dass Daten aus den Interaktionen genutzt werden, um irgendwie GPTs zu verbessern? Warte mal,
Chat. Oh ja, Training. Ja. Aber das bei ist allen Anbietern.
Ja, aber das ist ja kostenlos sozusagen einfach noch, sagen wir mal, einfach nur Information, also Trainingsinformation. Ich glaube, das kann sich möglicherweise rentieren.
Ja, also aus OpenAI-Sicht wahrscheinlich schon. Wenn du jetzt ein purer Businessman bist, wahrscheinlich nicht. Aber wenn du wirklich nur daran interessiert bist, KIs besser zu machen, sind Trainingsdaten natürlich sehr wertvoll.
Ja, und auch diese Feature, dass man dann die Outputs bewerten kann mit einem Daumen hoch, wenn der gut ist und irgendwie, wenn er scheiße ist, regenerate, das sind ja alles so Infos, die nutzen können. Ne? Was ist irgendwie ein sinnvoller Output, auch wenn, ich glaube, ich habe es noch nie gemacht.
Zumindest ja, gerade so positiver Output oder Feedback kriegst du ja selten, weil die meisten Leute entweder Nachrichten neu generieren oder einfach die Seite verlassen.
Nee.
Oder sowas. Oder nochmal fragen. Aber du kriegst ja selten die Bestätigung, dass eine Antwort gut war. Also vielleicht häufiger mal einen Daumen hoch geben.
Ich meine, weißt du, was ich mir immer gedacht hätte? Die könnten halt legit mal so ein Punktesystem machen, wo du so einfach so kleine Gems bekommst für jede Interaktion, die du mit einem Output machst. Also wenn du Daumen hoch gibst, kriegst du so einen Gem. Wenn du Daumen runter gibst, kriegst du einen Gem. Dann kannst du halt einfach immer bewerten. Und wenn du genug Gems hast, kriegst du irgendwie einmal ein kostenloses Jubilee Plus. Also das wäre halt übel der smarte Move, weil dann würden die halt safe übel viele Daten kriegen. Und man hat halt dann als Endbenutzer dann irgendwie auch mal einen Zugang zu einem GPT für einen Monat. Das wäre übel fair.
Ja, ich glaube, das gab es sogar mal bei Copilot für den Edge-Browser, konnte man das machen. Du musst nur aufpassen, wenn du das so gamifiest und Belohnungen dafür gibst, dass die Leute dann nicht anfangen, Language-Model zu benutzen, um die Outputs zu bewerten.
Das wäre natürlich
und dann
gut.
Einfach schlechtes Feedback bekommen. Okay, dann haben wir Neuralink. Hast du das mitbekommen?
Bitte?
Neuralink.
Ja, ist ja Brain Computing, das erste Sache irgendwie eintransplantiert wurde, ne?
Genau, der erste Mensch mit Chip im Kopf.
Die hat absolut Elon Musk
ganz stolz mitgeteilt.
Die dystopischste Twitter-Nachricht, die ich seit langem gelesen habe. Mit was hat er geschrieben? Irgendwie, the patient is recovering well, the transplantation went flawless. Ja, das habe ich auch gesehen und habe gedacht, ja, so könnte jetzt auch ein Sci-Fi-Film anfangen.
Also ich bin mal gespannt, was wirklich der Chip an Bandbreite und Funktionalität liefert. Das werden wir dann sehen. Aber ich glaube immer noch nicht, dass sich so operativ eingesetzte invasive Chips durchsetzen, außerhalb von medizinischen Anwendungen für Leute, die jetzt querschnittsgelähmt sind oder noch stärker gelähmt, gar nichts mehr bewegen können.
Der Use Case davon war ja, soweit ich das mitbekommen habe, auch einfach, dass man damit irgendwie digitale Sachen, mit digitalen Sachen interagieren kann. Also wurde geschrieben, genau. Mit Computern interagieren oder Tablet oder Handy oder so.
Ja.
Und du bist der Meinung, dass man das halt von außen mit Auslesen von Daten, die man von außen bekommt, besser hinbekäme? Oder genauso gut?
Also, den Angriff. Du hast natürlich weniger Bandbreite, wenn du es von außerhalb des Kopfes liest, hast du deutlich weniger Bandbreite. Aber selbst damit kannst du ein paar Sachen machen. Es gibt zum Beispiel eine Twitch-Streamerin, die spielt Computerspiele, Elden Ring und Trackmania mit einem Brain-Computer-Interface, was man einfach von außen an den Kopf setzt.
Wie funktioniert das denn? Also ich kenne nur diese kleinen Kinderspielzeuge, wo man irgendwie sich anstrengen muss und dann bewegt sich irgendwie so ein Ball nach vorne. Wenn man sich anstrengt, bewegt er sich halt nicht irgendwie. Aber das ist halt klar, dann werden halt einfach nur Aktivitäten ganz generell gemessen. Aber wie wird das denn gemacht, irgendwie um bestimmte Outputs voneinander zu unterscheiden und auszulesen?
Das ist einfach eine Weiterentwicklung. Ein paar mehr Sensoren an der Kopfoberfläche, die ein bisschen empfindlicher sind. Dann natürlich sehr viel Machine Learning im Hintergrund. Und dann musst du ein bisschen trainieren, dass du lernst, dich auf bestimmte Dinge zu konzentrieren für links und auf andere Dinge für rechts. Und dann ist es durchaus möglich, einfach nach vorne zu denken und dann bewegt sich das Auto nach vorne.
Nein.
Aber wir reden hier von einem recht unzuverlässigen Signal, was recht simpel ist. Du hast nur ein paar Inputs, vorne, hinten, links, rechts, 4, 5 verschiedene Signale. Mehr wird dann schon schwierig zu unterscheiden. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit so einem Chip, der im Kopf drin ist.
Ja.
Aber es gibt natürlich auch noch Zwischenlösungen. Zum Beispiel kannst du über die Blutbahn in den Kopf gehen, dann bist du nicht direkt in der Materie im Gehirn drin,
ja,
sondern bist doch durch die Membranen von den Adern getrennt.
Kannst aber zu gewissen Hirnregionen, die du einfach sonst nicht von außen auslesen könntest, weil sie innen drin sind.
Genau. Genau, du kommst zu mehr Hirnregionen, du hast deutlich höhere Auflösung, kommst deutlich näher ran, deutlich besseres Signal. Das ist vergleichbar mit direkt in den Kopf und du sparst dir halt Kopf aufsägen, Dinger ins Gehirn rammen. Also, ja. Das ist schon eine größere Operation. Das sollte man jetzt nicht machen, nur zum Spaß, ja, oder als Entertainment-Produkt.
Was da aber interessant ist, was ich mich immer frage, ich meine, auslesen ist ja das eine, aber interessant wird es halt auch in unserer Diskussion immer, wie ist das Brain-Computing-Interface der Zukunft, wie interagiert man mit mit digitalen Sachen in der Zukunft. Ist immer interessant, was man auch an Input reingeben kann. Also Geräusche, Audio-Streamen, irgendwie visuelle Sachen sozusagen über so ein Brain-Computing-Interface an den Menschen schicken. Das ist halt dann interessant, ob das von außen geht. Weiß ich nicht.
Ja, wozu? So, wenn du willst, dass ein Mensch irgendwas hört, dann gibt's Lautsprecher. Besseres Signal ins Gehirn gibt's ja nicht.
Ja, du meinst halt Kopfhörer, damit es auch privat ist, aber wenn es Richtung visuell geht, ist es halt schon dann nervig. So, also das Beste, was wir bislang haben, ist halt eine VR-Brille, wo du so einen Klops an die Augen schnallst. Und das ist halt meiner Meinung nach, wäre der Use Case für einfach straight up die Vision wird sozusagen in dein Gehirn gebeamt, wäre halt trotzdem noch ein riesen Verkaufsschlager.
Ja, aber für Vision brauchst du ja Signale an den Sehnerv.
Ja.
Der Sehnerv ist direkt verbunden mit dem Auge. Das heißt, die beste Verbindung und das beste Machine Learning Model, was die Signale fürs Gehirn lesbar umwandelt, ist das der Sehnerv hinterm Auge. Das heißt, am einfachsten ist immer das Bild einfach vors Auge zu halten.
Ja, aber wie würde das mit Emus halt überlegen, würde das technisch dann gehen, ohne dass es halt diese Nachteile hat von einem VR-Headset, wo du einfach ein Bild vors Auge hältst?
Ja, was für Nachteile? Nur das Gewicht?
Das Gewicht, dass du was vor den Augen hast und da sozusagen immer auflösungsmäßig limitiert bist, was gerade die Technik der Zeit dir anbietet und mit Framerates und so. Du musst irgendwie, weiß ich nicht, ich muss halt gucken, dass du Tiefenunschärfe und so weiter, also diese ganzen Sachen, die du simulieren musst mit einem Bild vor den Augen, ne, musst du halt irgendwie künstlich herstellen, während wenn du halt direkt irgendwie die Signale, sagen wir auch an den Sehnerv anschließen kannst, hast du wahrscheinlich nicht diesen ganzen Quark mit Linsen und Leute, die Sehschärfe haben, die können das dann nicht benutzen, weil du dann fette Linsen brauchst und so, sondern du kannst halt einfach simulieren, was im Kopf ankommen soll. Das hört
aber
sich für mich
100, nee, ist 100 mal einfacher, Tiefenschärfe auf dem externen Display zu simulieren, als Tiefenunschärfe in Hirnsignalen zu simulieren.
Ja, weiß ich halt nicht, ob man das, also du musst ja nicht Hirnsignal machen, du kannst ja auch einfach an den Sehnerv rangehen und sozusagen dir angucken, was die Rezeptoren in den Augen aufnehmen würden, wenn da das und das da reinkommt. Also da kannst du auch, kann mir vorstellen, dass safe irgendwann eine KI gibt, die irgendwie diese
Sachen. Ja, aber dann nutzt du ja eine KI, um die Funktionalität von dem Sehnerv zu reverse-engineeren,
ja,
statt einfach das Original zu nehmen.
Ja,
du ersetzt ja dann nur den Sehnerv durch eine schlechtere Variante.
Ja, die Frage ist, ob die dann so viel schlechter sein würde als, also du musst halt so sehen, ist es die Frage, ist diese Variante, die du nutzt, um es zu reverse-engineeren, schlechter als die Variante, die du dir vor die Augen halten kannst, schlechter ist als ein Real-Life sozusagen Eindruck?
Die bestmöglichste Variante von dieser KI ist ja einfach eine 1-zu-1-Kopie von einem Sehnerv.
Ja, ich meine, darauf kannst du natürlich hinauslaufen.
Ja, aber ja, wenn das Beste, was du erreichen kannst, ist einfach dasselbe wie der Sehnerv, warum solltest du es dann überhaupt probieren?
Ne, ja, du musst ja irgendwie dieses Brain-Computing-Interface hinkriegen. Also ein Bild vors Auge schnallen reicht halt in dem Fall nicht, sondern du kannst halt wirklich dann versuchen, an den Sehnerv ranzugehen.
Was ja, ich meine? Aber dann hältst du ein Bild vor die KI, die das Signal umwandelt und dann einen Sehnerv gibt.
Ja.
Da hast du einfach ein zweites Auge gebaut.
Ja, was aber im Digitalen sozusagen ein Bild darstellt.
Ja, das ist ja viel, viel mehr Rechenleistung. Da musst du die reale Welt simulieren und die ganzen optischen Eigenschaften des Auges simulieren. Du machst ja einfach sehr viel mehr Arbeit.
Das wird doch jetzt in VR-Brillen auch schon gemacht.
Nein, jetzt musst du nur den äußeren Input simulieren. Aber du musst jetzt nicht noch die Funktion vom Auge mit Schärfeeinstellungen und sowas machen. Das erledigt ja alles das Auge.
Ja, mit Schärfeeinstellungen, aber du musst halt schon so ein bisschen gucken, um 3D-Sachen zu erzeugen, musst du die Bilder
oder
halt so
noch schlimmer, generieren. Stell dir vor, die Person will sich umgucken. Dann müsste das Brain-Computer-Interface ja die Signale an die Augennerven abfangen, im Computer simulieren und dann das Ganze wieder reverse-engineeren in visuelle Signale für den Sehnerv.
Ja, also es ist natürlich weiterhin kompliziert, aber ich glaube trotzdem, dass es darauf hinauslaufen wird, dass es irgendwann du nicht mehr dir irgendwelche Displays vor die Augen schnallen musst.
Vielleicht das in 100 Jahren, aber
das
nicht vorher.
Dass du so diese Zeitspanne angibst, das wundert mich. Wenn du normalerweise sagst, ja, in 1,5 Jahren haben wir
Brain-Computer-Interface ist 90%.
Das würde ich sagen, tatsächlich, das würde ich mir anders vorstellen.
Input ist da sehr begrenzt nützlich. Da gibt es bessere Wege ins Gehirn. Augen, Ohren.
Mund.
Alles. Wir sind ja jetzt schon überladen. So, wir haben jetzt schon zu viel Signale über unsere Augen ins Gehirn. Displays reichen. Mehr schaffen wir wirklich nicht. So, aber wir haben noch mehr. Also Neuralink hat gestartet. Und es gibt Neuigkeiten von Supraleitern. Also LK99 oder zumindest eine Variante davon sieht so aus, als wäre es doch ein Raumtemperatur-Supraleiter gewesen. Allerdings nur bei niedrigen Spannungen. Das heißt, das Thema ist noch nicht ganz zu Ende. Und dann gibt es unabhängig davon andere Arbeiten, die an Graphen forschen. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, was der Stand ist, aber es könnte sein, dass graphenbasierte Raumtemperatur-Supraleiter gibt.
Supraleiter Wars, LK99 Strikes Back. Das ist jetzt Part 2, das Sequel.
Irgendwie, wir sind da noch nicht ganz durch. Also Korea ist auf jeden Fall fest davon überzeugt, dass sie bald in Massenproduktion gehen.
Krass. Und die Use Cases sind weiter. Ja, was sind die Use Cases? Jetzt nicht Transport, sondern eher in so in Chips wird das dann verwendet.
Ja, oder? Also wenn es wirklich nur so niedrige Spannungen hält, dann wird Transport und so coolere Funktionen natürlich nicht möglich sein. Aber in so kleineren Bereichen wie Chipherstellung, irgendwelche Quantencomputer oder so, da kann das schon nützlich sein.
Ja, das wird natürlich interessant.
Quantencomputer sind übrigens auch, wir reden nicht so oft darüber, die sind auch noch auf der Roadmap, alles läuft nach Plan, Qubits steigen, Quantencomputer werden zuverlässiger, alles läuft nach Plan.
Was ist denn so die Größenordnung an, also natürlich kriegt man immer mit, Quantencomputer sind besser als herkömmliche Computer, aber in welchen Maßen bewegen wir uns denn? Also kosteneffizient werden die wahrscheinlich noch nicht sein, aber im Sinne von wie viel Computing du irgendwie auf eine gewisse Fläche oder mit einem gewissen Energieinput erzielen kannst, was sind denn da die Größenordnungen? Wie viel besser ist denn so ein Quantencomputer?
Das kommt sehr auf die Aufgabe an. Also wenn es darum geht, so Quantenprozesse zu simulieren, sind Quantencomputer offensichtlich sehr viel besser und präziser. Also immer wenn du irgendwas mit Materialforschung oder so machen willst, wo Quanteneffekte eine Rolle spielen, sind Quantencomputer sehr viel besser. Mhm. Die sind natürlich räumlich sehr, sehr groß. Also so wie damals die allerersten Computer. Und die brauchen, dadurch, dass die Qubits so unfassbar kalt sein müssen, sehr viel Energie, weil ja, entweder kühlst du die so runter oder flüssiges Helium oder Stickstoff oder was auch immer. Mhm. Alles sehr aufwendig. Das heißt, aktuell willst du die, also erstmal sind es Forschungsprojekte, du willst dich für Forschung einsetzen, um an Quantencomputern zu forschen. Mhm. Und in zweiter Linie, wenn es dann irgendwann kommerziell wird, geht es eher um auch Forschung, Entwicklung von Materialien in den Bereich.
Also in so herkömmlichen Rechenprozessen einfach große Berechnungen durchführen, sind die da nicht großartig besser?
Für die meisten herkömmlichen Operationen sind Quantencomputer nicht relevant.
Krass. Wie unterscheidet sich denn so Materialforschung von einfach irgendwelchen Rechenprozessen?
Weil du, wenn du Materialforschung betreibst, willst du ja wissen, wie sich das Material verhält. Auf der untersten Ebene, auf Teilchenebene, unterliegen Materialien nun mal Quanteneffekten. Das heißt, rein zufällige Prozesse, die Computer schlecht simulieren können, weil sie halt Berechnungen durchführen und keine Quanteneffekte simulieren können.
Ach so.
Aber ein Quantencomputer kann, weil es selbst ein Quantensystem ist, kann es das simulieren.
Ach so, das heißt, es hat wirklich was damit zu tun, dass da einfach Quanten benutzt werden, um das Verhalten von Quanten zu simulieren. Und das kann man dann auslesen in gewisser Weise und dann sozusagen materialmäßig da was raus ableiten.
Genau.
Crazy. Ja, das ist natürlich cool.
Ich bin mal gespannt. Also, das klassische Beispiel, was immer angebracht wird, ist ja auch Security. Das ist ein der wenigen Beispiele, wo ein klassisches Problem mit Quantencomputern gelöst werden kann. Primzahlberechnung, beziehungsweise Primzahlzerlegung. Primfaktorzerlegung kann man damit effizienter machen. Da habe ich mal ein Paper drüber geschrieben. Und langsam kommen wir an den Punkt, aber unsere neueren Verschlüsselungsmethoden sind auch schon sicher dagegen. Geht nur noch um alte Daten.
Naja, SHA-265 oder so, hat man immer in dem Maße. Ist das schon das quantensichere Gerät?
Nochmal?
Dieses ganz bekannte Verschlüsselungs-Hash-System, dieses SHA-265 und 56, ist das schon quantensicher?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt quantensichere Varianten davon. Mhm.
Weil das ist ja so das, was irgendwie überall benutzt wird. In HTTPS irgendwie, Bitcoin ist irgendwie so das Beispiel, was immer angeführt wird. Das wäre natürlich interessant zu wissen. Aber ich meine, muss man eigentlich annehmen, weil das sind ja auf jeden Fall aktuelle Technologien.
Okay, nee, ist considered secure against quantum computers. Mhm. Okay. So, und dann habe ich ein paar exklusive News. Wir haben ja schon vor wie vielen Folgen haben wir, lass mich nachgucken, wir haben schon mal darüber gesprochen. Ich kenne jemanden, der an einem neuen Verfahren arbeitet, um Language Models zu verbessern und zu kombinieren.
Also richtig Inside-Informationen werden jetzt hier gedroppt. Exklusiv bei Words of the Future.
Podcast. Genau. In welcher Folge haben wir darüber geredet? Das ist schon was länger her. Auf jeden Fall habe ich da von einem Diffusion-Modell gesprochen, was deutlich besser daran ist, Textanweisungen zu folgen. Mhm. Durch einen Prozess, der sich Grokking nennt.
Grokking?
Und von demselben Team, das daran gearbeitet hat, kommt jetzt ein Language Model, 120 Milliarden Parameter, also ziemlich groß, und das kombiniert mehrere Modelle, unter anderem das geleakte Modell, über das wir eben gesprochen haben, aber auch ein paar andere Modelle, Goliath und Code Llama.
Also Mixture of Experts, reden wir davon, oder was?
Nein, nicht Mixture of Experts, sondern wirklich etwas, wo Modelle zusammengeführt werden.
In einem Trainingsprozess, und dann ist es ein Modell, okay.
Ja, wie genau es gemacht wurde, ist noch nicht öffentlich, aber den Informationen, die ich habe zufolge, kommt das heute Abend oder morgen früh raus. Also wenn die Folge raus ist, ist es vielleicht schon da. Vielleicht werde ich auch was dazu tweeten.
Was dürfen wir denn davon erwarten? Also von welcher Firma reden wir da eigentlich?
Keine Firma, das ist ein kleines Team.
Also Open Source.
Also das läuft auf 3 oder 4 Nvidia 3900 Karten.
Wow, also richtig niedrigschwellig.
Oh, 5, okay. Du brauchst 5 Nvidia RTX 3090.
Aber das ist ja übel machbar. Das sind ja nicht mal H-Karten, das sind ja diese Consumer-Grafikkarten.
Ja.
Holst auf eBay, nimmst mal 2000 Euro in die Hand, gehst auf eBay, shoppst da mal 5 Karten weg und dann geht's los.
Gut, 5 Karten der Preisklasse ist auch schon teuer. Das ist jetzt auch kein Consumer-PC. Aber zumindest für Cloud-Anbieter machbar. Mhm. Und ich habe das Modell selbst noch nicht testen können, aber nach dem, was er mir erzählt hat, performt das Modell besser als GPT-4.
Oh, aber ist es Open-Sourced und performt besser als GPT-4?
Das wird ab morgen Open-Source sein, ja.
Das ist Safe-Marketing. Also das glaube ich halt nicht.
Aber er hat keine Firma. Ich habe ein paar Outputs gesehen. Also ich habe ein paar Outputs gesehen.
In allen Belangen, reden wir da über alle Belange. Also, oder ist das nur also ein Themenbereich im Sinne von, der kann halt gut coden oder so?
Also das Modell wurde noch nicht gebenchmarkt. Das ist jetzt einfach nur Testing. Aber ich habe ein paar Beispiele gesehen, wo es programmiert und eigenen Code verbessert und sehr optimierte Algorithmen entwickelt auf einem Level, was auch meiner Meinung nach besser ist als GPT-4.
Okay. Und was hast du auch Inside-Informationen darüber, was das so ganz generell kann? Also ist das irgendwie multimodal? Weiß man darüber was mit Bild? Kann das im Internet suchen? Also kann das als Open-Sourcing wahrscheinlich wenn du eine richtige API benutzt. Aber
ja, es ist erstmal nur ein Base-Modell und es ist ja auch eine erste Version. Das ist jetzt erstmal Proof of Concept. Okay. Und wenn das morgen rauskommt, wird das wahrscheinlich durch Benchmarks gehen und dann sehen wir die Performance auf verschiedenen Benchmarks.
Okay, krass.
Und dann müssen wir nächste Woche nochmal genau darüber reden, wie die Performance war. Ja. Aber das Modell ist halt auch riesig. Das sind 250 Gigabyte.
Ja, aber 250 ist halt eine Festplatte, so 250 GB ist ja eigentlich nichts.
Ja, ist halt, wenn die Modelle kleiner sind, wenn du so 7 Milliarden Parametermodelle hast, werden die häufig von vielen Leuten lokal runtergeladen, getestet, alle probieren das durch, versuchen verschiedene Sachen, versuchen verschiedene Benchmarks und so weiter. Bei so größeren Modellen dauert das immer 1-2 Tage, bis irgendwelche kleineren Firmen das ins Laufen bekommen haben, das getestet haben, Benchmarks durchgelaufen sind. Aber nächste Woche, in der nächsten Folge, können wir dann nochmal darüber reden.
Ja, ich habe auch schon geguckt auf eBay Kleinanzeigen nach einer Nvidia 3080. Also sind wir so mit 2000, 3000, 4000 Euro sind wir gut dabei. Ich hoffe, die kommen bis nächste Woche an. dann kann ich aber genau Infos drüber geben. Nee, das ist ja wirklich krass. Also das ist ja schon das ist wirklich eine interessante Entwicklung, weil das ist ja auch, soweit ich weiß, eine neue, also so wie du es erklärt hast, zusammen zu fusen, um da was rauszubekommen. Und wenn das jetzt stimmt, was du gesagt hast, dann scheint das ja ein sehr vielversprechender Prozess zu sein.
Also Model Merging gibt es schon ein bisschen länger. Das nutzen einige Leute, um so Benchmarks zu gamen, indem du Modelle kombinierst, die gut auf bestimmten Benchmarks performen, und dann performen die noch besser. Dann hast du nachher Modelle, die super auf Benchmarks sind, aber sonst sehr nutzlos. Aber das hier ist nochmal ein etwas anderes Verfahren, was gemergte Modelle benutzt. Da werde ich noch ein bisschen drüber fragen. So, ich wollte die Person eigentlich noch interviewen für die Podcast-Folge heute, aber der hat bis gerade geschlafen und schreibt mir gerade. Das heißt, dann müssen wir nächste Woche ein bisschen mehr darüber reden.
Hol den jetzt direkt ran in den Chat, der soll das Frühstück abbrechen. Wir sind gerade in der Aufnahme.
Oder zwei, über die ich reden möchte. Das ist einmal, dass das Weiße Haus in Amerika von jetzt an neue Modelle testen möchte. Das heißt, wenn OpenAI oder sonst wer ein neues Modell trainiert, möchte das Weiße Haus direkt Zugang und das testen für Security. Ja. Und das ist ein Punkt. Und vor allen Dingen hat sich Amerika mit China getroffen, um bei AI Security zusammenzuarbeiten. Es ist durchaus möglich, dass bald international alle Modelle und dann wird Open Source noch wichtiger.
Man weiß es nicht.
Ja, dann wird der Kampf zwischen Kontrolle durch den Staat und Open Source noch stärker. Mal gucken, ob Mark Zuckerberg dann auch dem Folge leisten muss oder ob er sagt, scheiß drauf, ich Open Source trotzdem alles.
Ja, das in dem Moment, in den Belangen ist ja sogar dann Open Source einfach ein Risiko, muss man natürlich sagen, weil es ist halt einfach entwickelt, es ist frei verfügbar und jeder kann seinen Schabernack damit tragen.
Gab es natürlich noch den Vorfall mit Taylor Swift, hast du das mitbekommen?
Nee. Was denn da passiert?
Also eigentlich passiert das seit Jahren, aber es wurden halt Deepfake-Porns von Taylor Swift gemacht, Bilder.
Oh, ja.
Und unter anderem auf Twitter verbreitet. Und weil das wahrscheinlich gerade die berühmteste Person auf der Welt ist,
ja,
hat das ein bisschen mehr Aufsehen erregt. Und die Politik hat auch prompt reagiert. Bisschen traurig, dass sie nicht reagiert hat, wenn das seit Jahren an Schulen passiert ist oder zu anderen Frauen in der Öffentlichkeit.
Ja.
Gab ja schon bei Streamerinnen viele Vorfälle, wo das schon vor... Ja, aber ich hoffe, dass da jetzt Gesetzgebung kommt.
Ist jetzt aber auch ja eine, ich meine, Deepfakes gibt es ja schon ein bisschen länger, jetzt so 2-3 Jahre hat man immer mal wieder
was länger noch
gehört.
Ja.
Also das ist jetzt ja nichts großartig Neues, was mit KIs zu tun hat.
Neu ist nur, dass es halt eine sehr bekannte Person getroffen hat und dass die Politik jetzt endlich reagiert.
Ja. Ja, ich finde das immer interessant. Also was macht man da als Gesetzgeber, ne, in so einer Situation?
Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass du erstmal politisch klar machst, dass das verboten ist.
Ist es nicht jetzt illegal schon eigentlich? Also mich würde es wundern, wenn es jetzt nicht verboten wäre.
Ich glaube nicht. Also solange du die Person nicht, also solange du keine Impersonation betreibst, solange du dich nicht als die Person ausgibst, ist es, glaube ich, nicht.
Ja, okay, das ist natürlich interessant. Und da muss man natürlich gesetzgebermäßig irgendwas dann
machen. Und es ist ja traurig, dass es auch noch genügend Leute gibt, die argumentieren, dass es nicht schlimm ist, weil das ist ja nicht ihr echter Körper oder sowas.
Naja,
das heißt, indem du das erstmal strafbar machst, beeinflusst du ja auch die politische Meinung. So, das hilft schon mal.
Ja.
So, dann brauchst du Leute, Polizisten, Ämter, die darauf geschult sind, die in der Lage sind, das online zu verfolgen und die Leute dann auch zu erwischen. Das ist schon nicht einfach. Im besten Fall hast du auch Möglichkeiten, die Bilder loszuwerden oder gar nicht erst auf Plattformen zu lassen. Ja. Aber gut, wir wissen jetzt beiden, welcher Zustand Twitter ist. Es verwundert jetzt keinen, dass
Free
das
Speech.
Da
muss man auch mal Free Pornographic Content teilen können für die Speech. Verstehst du, was ich meine?
Ja. Bisschen traurig.
Ja,
aber
der Gesetzgeber muss es wieder rausreißen.
Ja, welcher Gesetzgeber? Das ist ein bisschen das Problem. Das ist ja die nächste Sorge. Wenn jetzt in Amerika die Republikaner an die Macht kommen und hier die AfD,
ja, gut, aber das ist natürlich
dann wird es langsam schwierig.
Man muss sagen, ich meine, es gibt ja genug Beispiele, wie das funktioniert hat. Also die EU ist ja doch recht positiv aufgefallen in den letzten Jahren, was solche Sachen angeht, ob das der Digital Services Act war oder andere Sicherheits- oder datenschutzrechtliche Gesetze, die Plattformen dazu zwingen, gewisse Sachen einfach umzusetzen, was auch einfach dann gut enforced wird. Oder ob das jetzt das Beispiel, was vielleicht am allermeisten mitbekommen haben, ist Apple und USB-C, was ja auch alles eine EU-Richtlinie ist. Da kann man also schon Firmen zu...
Ja, die EU hat natürlich ein bisschen eine Geschichte, wo Gesetze etwas unüberlegt gemacht worden sind. Aber an sich ist Regulation ja schon eine der Stärken von so einer EU. Wir hatten ja jetzt auch den Fall mit Apple, dass jetzt in Europa der andere App-Stores zum iPhone kommen und andere Browser.
Ja.
Da ist Apple gar kein Fan von. Hat das auch so einen Aufstand. Apple will jetzt kontrollieren, welche anderen App-Stores auf das iPhone kommen dürfen, damit sie einfach alle blockieren können. Es ist so albern.
Naja.
Na gut. Und dann Vision Pro. Hast du dir angesehen, was die Reviews sagen?
Habe ich Videos gesehen. Also das Argument, was ich am meisten gehört habe, ist, es ist fucking schwer. Es ist einfach nur schwer auf der Nase, aber es soll echt gut sein. Also so Tracking, also das, die große Stärke von der war ja auch schon eigentlich klar im Vorhinein, ist irgendwie Mixed Reality oder wie Apple gerne sagt, Spatial Computing, was basically Mixed Reality ist. Ist sehr gut, so wie ich das mitbekommen habe, was so Tracking im Raum angeht, was Positioning im Raum angeht und auch was natürlich das Interface angeht, also die Bildschirme und wie das alles aussieht, soll es auch sehr High Quality sein. Ich habe es auf Grover noch nicht gefunden.
Ja, also ich glaube, Apple hat ein ähnliches Problem wie viele andere Spatial Computing Anbieter.
Sag ich auch noch Spatial Computing.
Ich glaube, es ist in erster Linie ein Softwareproblem, dass du nicht genug Entwickler hast und auch nicht die nötige Softwareinfrastruktur. Aber die meisten Apps in so VR-Headsets sind ja immer noch flache Bildschirme.
Das
so
ist
Spotify
richtig.
Schwebt als flache Scheibe irgendwo rum.
Ja.
So, das ist natürlich einfach, weil du einfach iPad-Apps konvertieren kannst und rüberziehen kannst. Aber das macht ja überhaupt keinen Nutzen von der Plattform. So, wenn ich mir vorstelle, eine optimale VR-Spotify-App, da würden ja Schallplatten um dich rumfliegen, du könntest den Lautstärkeregler packen und nach oben ziehen, du kannst den Song packen und wegwerfen oder an der Timeline ziehen. So, es sollte alles 3D sein. Warum sind die Sachen nicht 3D? Warum ist die Maps-App ein Bildschirm vor dir und keine Satellitensicht, wo du von oben auf die Welt drauf guckst? So,
genau, das habe ich auch gefragt. Es gibt so ein paar Sachen, die sind halt einfach noch nicht ausgereift, muss man sagen. Also unabhängig von dem Use Case, dass du einfach mehrere Sachen gleichzeitig irgendwie schön im Raum anordnen kannst, was ja ein legit Use Case ist, also beispielsweise, du musst halt nicht mehrere Bildschirme kaufen, sondern du kannst halt App 1 da in den Raum platzieren, App B da in den Raum und App C so, da gab es allerdings auch, soweit ich weiß, irgendwelche Limitationen, also man kann es mit dem Mac verbinden, aber darf dann nur einen Bildschirm irgendwie da haben, also
ja,
es gibt noch so ein paar Sachen, die sind komisch, aber ich hoffe doch, dass es darauf hinausläuft, auf einfach, sagen wir mal, Apps, die dieses Spatial Computing gut und sinnvoll benutzen. Zum Beispiel Maps ist eines der besten Beispiele. Einfach eine, so wie Google. Ja. Das ist das beste Beispiel, wie Google Earth beispielsweise diese 2D Google simuliert, die ja auch irgendwo 3D ist, also bestimmt im Hintergrund irgendwo. So ein Ding hätte man halt einfach in den Raum projizieren können und dass man dann daran so, das wäre ultra cool gewesen.
Ich will einen Globus vor mir schweben haben. Klar ist das hardwaretechnisch deutlich aufwendiger zu rendern. aber Apple Vision Pro ist ja offensichtlich ein sehr leistungsstarkes Gerät. So, du hast auch noch eine externe Energiequelle. So, du kannst das machen.
Ich hoffe, das wird ein Zeitproblem. Also es ist halt.
Ja, wir brauchen die nächste Generation.
Ich wollte sagen, es ist halt die nächste Generation
Chips, die nächste Generation Akku, die nächste Generation Softwareplattform und die nächste Generation Softwareentwickler. Und dann löst sich das alles.
Ja.
Ich glaube, VR-Headsets, wenn es jetzt gerade wirtschaftlich nicht so schwierig wäre und die Leute nicht gerade so mit AI beschäftigt wären, ich glaube, dann würde es da jetzt richtig losgehen.
Ja, vielleicht läuft das und, ja auch Hand in Hand.
Ja, nächstes Jahr spätestens wird's. Also VR und Augmented Reality hat schon Potenzial. Da kannst du schon coole Sachen machen.
Ja.
Und wenn es nur das Entertainment-Produkt ist.
Es darf halt aber nicht schwer sein.
So, sind wir sonst mit den Themen durch? Hast du noch was?
Eingespült bei Twitter. Ich weiß auch nicht. Also ich kriege so die Sachen mit, die wir jetzt hier besprochen haben, aber mehr auch nicht.
Ja, ist ein bisschen ruhig geworden.
Ja.
Ruhe vor dem Sturm.
Vor GPT-5.
Oder GPT-6. Ja, hoffentlich. Ja. Ich habe jetzt ein paar Mal neue Ergebnisse bei Gaia gesehen. Das ist dieser Assistant-Benchmark, den ich mir immer gern angucke. Da gab es ein paar Modelle. Ich weiß gar nicht, ob ich mal über Multion gesprochen habe, vielleicht in der letzten Folge. Das ist eine Firma, die arbeitet an so KI-Assistenten.
Mhm.
Also so Agents kommen langsam, aber ich glaube, die warten auch alle noch auf die nächste Generation von Modell, dass die ein bisschen smarter werden.
Wann kommt endlich der Google Assistant mit KI? Das frage ich mich seit einem halben Jahr.
Der soll übrigens jetzt Gemini heißen und nicht mehr Bart with Gemini oder so.
Das finde ich auch cool. Ich finde den Namen Bart irgendwie, der hat mich zu sehr irgendwie an die Simpsons erinnert.
Ja.
Das konnte ich irgendwie nicht ernst nehmen. Und Gemini klingt halt viel cooler.
Ja, Gemini ist ein guter Name.
Das ist nur die Frage, wie das in anderen Sprachen dann irgendwie ausgesprochen wird. Ne? Also ich sehe halt auch schon, meine Eltern dann sagen Gemini. Gemini mit der
Aber es ist immer noch besser gewordet als ChatGPT.
Das ist richtig.
Ja. Das ist wirklich der schlimmste Name überhaupt.
Das ist richtig. Aber ist mittlerweile auch eigentlich schon so eine Ikone geworden, dieser Name. Man kann es eigentlich nicht mehr wegdenken, dass sie es irgendwie anders nennen.
Ja, nee, jetzt hast du zu viel Recognition auf dem Namen. Jetzt musst du durchziehen.
Ja. Gut, gut. Dann bin ich mal gespannt, was dein Open Source Insider Source Modell gleich hier veröffentlicht oder morgen. Bin gespannt auf die nächste Folge.
War heute ein bisschen kürzer. Aber nächste Woche ziehen wir durch. Vielleicht, ich überlege noch, ob ich nochmal eine Themenfolge mache.
Mhm.
Vielleicht auch eine Themenfolge zu Populismus und Rechtsextremismus. Ich habe das Gefühl.
Da kannst du dir einen Rechtsextremisten einladen, um da mal.
Ich möchte jemanden einladen, der früher in der Szene war und dann rausgekommen ist.
Die V-Mann-Action hier, krass. Da bin ich ja gespannt.
Ja. Okay, vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.